Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht stellt Waffen für die Ukraine in Aussicht, allerdings nicht aus Bundeswehrbesitz. Das sagt sie im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Bundesaußenministerin Baerbock spricht von der Wehrhaftigkeit Deutschlands und fügt hinzu, das Wort sei noch ungewohnt für sie. In Talkshows, da wird gegenwärtig über Stinger-Raketen, lohnende Ziele, Häuserkampf, atomaren Anteil an Abschreckung und Eskalationsdominanz gesprochen. Einschreiten und Himmel über der Ukraine schließen fordern sogar Osteuropa-Historiker. Es fällt auf, es wird auch sprachlich aufgerüstet. Da haben es pazifistische Ansätze nicht nur nicht leicht, sondern ziemlich schwer. Sind das nicht die, die gestern noch mit lila Halstuch und Friedenstaube auf dem Jutebeutel rumrannten, die gutgläubig und blauäugig sind, die Augen vor dem Krieg verschließen? So manches Vorurteil. Wie viel überzeugender ist doch da die Kriegsrhetorik von der Bewaffnung der Ukraine und den Flugverbotszonen? Wir wollen also etwas wagen, über Pazifismus zu sprechen. Der Berliner Wissenschaftsphilosoph Olaf Müller tut das. Er lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin, hält an pazifistischen Gedanken fest, obgleich das doch kaum als respektabel zurzeit gilt.
Wir sagen Nein zu Krieg, wir sagen Nein zu Aufrüstung und Nein zu allem. Das ist nicht die Form von Pazifismus, die ich versuche auszufalten. Und die Art und Weise, wie ich das probiere, in einem Ringen für mich selber zunächst mal zu stabilisieren, ist, dass ich in jedem einzelnen Fall, wenn es einen bewaffneten Konflikt und in diesem Fall einen entsetzlichen Krieg gibt, wirklich genauso auf die Fakten zu gucken versuche, wie es alle anderen auch machen. Und da ist es gar nicht so einfach, die friedliebende Stimme zu stabilisieren, angesichts dieses absolut brutalen Überfalls, den Putin befohlen hat, auf ein friedliebendes, ziemlich wehrloses, kleineres Land. Und das Erste, wo wir ja alle einig sind, Pazifisten und ihre Gegnerinnen auch, ist, dass der Krieg von Putin ein schweres moralisches Verbrechen darstellt. Der Teil der Übung ist ja noch einfach. Es fällt mir wesentlich schwerer, jetzt auf die ukrainische Seite zu blicken, weil es sehr, sehr schnell sich unangemessen anfühlt, hier aus dem noch sicheren Berlin vom Rand Ratschläge zu erteilen. Und ich bin weit davon entfernt, denen jetzt sagen zu wollen, ihr dürft euch nicht verteidigen. Das wäre ja, wer wäre ich, der ich sowas sagen würde? Das steht mir nicht zu. Trotzdem müssen wir uns natürlich ein eigenes Urteil über diese Verteidigungsanstrengungen, die sehr martialisch und sehr erfolgreich bislang sind, bilden. Und das müssen wir auch deshalb tun, weil Zelensky ja es darauf abgesehen hat, dass wir uns in diesen Krieg hineinziehen lassen. Und gerade weil er uns gerne in den Krieg hineinbringen möchte, müssen wir uns überlegen, was wir von den Verteidigungskriegsschlägen der Ukraine halten. Und wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der meint, dass es moralisch verboten wäre, sich zu verteidigen. Die Ukrainer haben das gute Recht, sich zu verteidigen. Ich glaube trotzdem, dass sie nicht gut beraten sind, es so zu machen, wie sie es jetzt tun. Ich glaube, es wäre weniger schlecht, aufzugeben. Das ist bitter, das sagen zu müssen, aber angesichts der großen Übermacht der russischen Armee vermutlich die bessere Option. Wenn es jetzt darum geht, was wir machen sollen, das haben Sie schon erwähnt, es werden Waffen geliefert. Das ist auf den ersten Blick das, was jeder anständige Mensch machen will, wenn eine schwache, kleinere Nation überfallen wird von einer gigantischen Militärmaschinerie. Und man möchte denen beistehen, das verstehe ich, dass man das möchte. Aber was passiert mit diesen Waffen? Die Waffen werden den Krieg verlängern. Und ohne unsere Waffenlieferung hat, glaube ich, das ist ziemlich klar, die Ukraine am Ende doch keine Chance gegen diese militärische Übermacht aus Russland. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn mit der Dosierung unserer Waffenlieferungen? Wir könnten Helme liefern, dafür sind wir ausgelacht worden, das sind Defensivwaffen. Wir könnten Panzerabwehrraketen liefern, dafür werden wir schon gelobt. Und jede einzelne Waffe, die wir liefern, führt dazu, dass dieser Krieg sich verlängert. Die Ukrainer glauben natürlich in einem unglaublichen Heldenmut, dass sie gewinnen werden. Aber von außen betrachtet wirkt das weiterhin vergleichsweise unrealistisch. Und so führt das, was wir jetzt mit unseren Waffenlieferungen tun, und es werden mehr verlangt, führt es dazu, dass wir die Zahl der Heldentode in die Höhe schnellen lassen. Im Grunde ist das Beihilfe zum Heldentod.
In Afghanistan-Einsatz hat sich ja auch gezeigt, dass es durchaus legitim ist zu fragen, auf welcher Seite denn da die Traumtänzer stehen, wenn man sich die Bilanz anguckt. Ich will jetzt nicht den Schauplatz wechseln, sondern zu unserer Kernfrage nochmal zurückkommen. Warum hat eigentlich der Pazifismus gegenwärtig so schlechte Karten und die Antipazifisten Oberwasser? Ich erinnere mich an radikale und wortmächtige Pazifisten wie Karl Friedrich von Weizsäcker, der als Assistent von Heisenberg noch an der deutschen Uranbombe mit experimentiert hat, dann zum radikalen Pazifisten wurde, zum Wortmächtigen in der Bundesrepublik. Auch ein Erhard Eppler lebt schon seit 3 Jahren nicht mehr. Das Wort allein schon klingt wie aus einer anderen Welt. Sie machen, wenn ich Sie richtig verstehe, das skeptische Argument stark und sagen, woher nehmen denn die Antipazifisten ihre Gewissheit? Richtig?
Ja. Die allergrößte Sorge, die einen Pazifisten wie mich jetzt umtreibt, ist allen Ernstes, ohne Hysterie, die Angst vor einem Atomkrieg. Die Gefahr eines Atomkriegs ist durch Putins Einmarsch in der Ukraine drastisch gestiegen und durch unsere westlichen Reaktionen steigern wir diese Gefahr immer weiter. Es sind übrigens nicht Leute mit Jesuslatschen, die diese Gefahr jetzt besonders stark in den Vordergrund spielen, sondern beispielsweise hat in der Talkshow von Maybrit Illner vorgestern, glaube ich, der Brigadegeneral außer Dienst Fahrt, das einzige Militär, das da sprach, diese Gefahr betont. Und der ukrainische Botschafter, den wir so sehr sympathisch finden, hat gesagt, Putin blufft nur. Woher will der Botschafter der Ukraine und woher wollen die anderen wissen, dass Putin nur blufft, wenn er damit droht, falls er anders nicht weiterkommt und falls die Gegenmaßnahmen der NATO ihm als feindselig genug vorkommen, nicht doch den riesigen Fehler macht, einen Atomkrieg über Europa zu bringen. Ich wäre mir nicht so sicher, dass er blufft. Leute wie Putin sind schwer zu durchschauen und wir müssen mit der Möglichkeit rechnen, dass er es ernst meint. Diese Gefahr eines Atomkriegs macht mich schlaflos und das Verblüffende ist, dass sehr, sehr viele unter den Politikern und den Ratgebern der Politikerinnen nun auf eine Weise martialisch auftreten und so tun, als ob sie diese Gefahr unter Kontrolle hätten, als so tun, als ob sie gute Nerven hätten und wüssten, worauf die Sache hinauslaufen wird. Wir wissen es nicht. Und Berlin könnte in der Zielprogrammierung russischer Atomraketen bereits vorgesehen sein.
Wenn ich den Wissenschaftsphilosophen in Ihnen mal zum Klingen bringe, würden Sie sich richtig wiedergegeben fühlen, wenn ich sage, Sie sagen, es fehlt an hinreichender Kenntnis der Folgen und Sie rechnen immer auch mit Irrtumsanfälligkeit und mit Falsifizierbarkeit?
Ja, die jetzigen Prognosen von Leuten, die sagen, wir müssen noch robuster helfen. Die Leute, die dort so tun, als ob sie wüssten, wie es dann ausgeht, die glauben, dass sie das unter Kontrolle hätten, sind Personen, die nicht sehen, dass Krieg Chaos ist, und zwar ein sehr unvorhergesehenes Chaos, wo sich Aggressionen, Propaganda, falsche Meinungen, richtige Meinungen, Wut, Angst und Trauer auf eine Weise miteinander vermengen und verquirlen, dass ein chaotisches System entsteht, dessen Weiterentwicklung wir nicht unter Kontrolle haben. Und je stärker wir uns in dieses Knäuel hineinbegeben, desto gefährlicher wird es. Aber nicht, weil ich wüsste, dass die Gefahr tatsächlich sich realisieren wird, sage ich das, sondern einfach nur, weil ich die Sorge habe, und die ist, glaube ich, berechtigt, dass wir nicht wissen, wie eine solche Sache weitergeht. Wir stecken am Abgrund.
Menschen können zögern, nicht aus Unentschlossenheit, sondern weil sie vernünftig sind.
Ja, natürlich. Und nehmen wir das Zögern der NATO, das mich ja auch ein Stück weit beruhigt, auf Zelenskys Forderungen einzugehen, dass wir eine Flugverbotszone einrichten sollen. Da sind wir ja bislang äußerst skeptisch und zurückhaltend, weil wir fürchten, dass das die NATO in den Krieg hineinzieht und weil wir fürchten, dass das eine Katastrophe in ganz Europa auslösen wird. Und diese Art Zurückhaltung ist es, die ein Pazifist lobt und die er gerne auch schon bei kleineren Schritten in die Eskalation sehen möchte. Das ist interessant, dass der Brigadegeneral Fahrt selber gesagt hat, dass gegenüber Habeck, dass ein Eintritt der NATO in den Krieg nicht einfach nur daran besteht, dass wir dorthin gehen und anfangen zu schießen, sondern dass es einen schleichenden Übergang gibt, der mit Waffenlieferungen anfangen kann. Das sehe ich ganz genauso wie das Militär. Ich glaube, die Militärs sind sehr skeptisch und sehr bedächtig und sehr zurückhaltend. Leider sind es nicht alle Politikerinnen und Politiker.
Das würde jetzt zu einer interessanten These führen, dass kluge Militärs pazifistischer sind wie die Politik.
Also ich glaube, weil sie besser einschätzen können, wie wenig sie wissen. Das ist ja eigentlich ein philosophischer Satz, nicht wahr? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass ich wenig weiß. Und das ist doch fast immer so, dass Expertinnen und Experten auf dem Gebiet, wo sie sich auskennen, genau sehen die Grenzen ihrer Prognosefähigkeiten. Ich denke, dass die Militärs das besser sehen als viele Politiker.
Was einen ja auch erschrecken kann, ist das, was ich jetzt mal so den inneren Ernst Jünger nennen möchte, wo man verblüfft ist, auch unter Freunden, Kollegen oder Bekannten, die dann plötzlich so sicher sich geben und antipazifistisch sich viel zutrauen, plötzlich den Mund voll nehmen, wo man sich auch fragt, wo kommt das her? Also das erinnert ja teilweise fatal an das Feierliche und die Überhöhung der Existenz, Neubegründung, wie man sie aus den extremistischen 20er Jahren kennt. Also bei Autoren wie Ernst Jünger oder Georg Simmel findet man sowas ja auch, und das lässt einen dann schon zucken.
Ja, also wenn wir mal einen Schritt zurücktreten und auf den Menschen gucken, so von oben sozusagen. Wir haben viele, viele Potenziale. Wir haben das Potenzial, Komponist zu sein, religiös zu sein, zu philosophieren, Wissenschaftlerin zu sein, Vater und Mutter zu sein. Wir haben auch das Potenzial, Krieger zu sein, und das steckt in uns. Und wir haben uns in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg spätestens praktisch alles versucht abzuerziehen, abzutrainieren, was mit kriegerischem Verhalten zu tun hat. Natürlich gelingt das gar nicht ganz, und es gibt immer Personen, die das noch ein Stückchen weiter in sich spüren als andere. Beispielsweise gibt es eine Art von Kriegsromantik mit linker Persönlichkeit mit Blick auf den Spanischen Bürgerkrieg. Und so ein bisschen so ähnlich fühlt es sich jetzt an, wenn einige Leute sogar aus Westeuropa auf die Idee kommen, in die Ukraine zu ziehen, um dort mitzukämpfen. Das sind Charakterschichten, die im Menschen angelegt sind und die wir versucht haben, klein zu halten. Aber wie man jetzt sieht, ist es gar nicht möglich, das ganz loszuwerden. Und je nachdem, wie man sich dann gerade angesichts der entsetzlichen Bilder aus der Ukraine, die wirklich mörderisch sind, wie man sich dazu verhält, kann es gut dabei herauskommen, dass man wesentlich martialischer wird selber, als man gedacht hat. Ich muss gestehen, den Impuls, dort zu helfen, auch militärisch zu helfen, den Impuls kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Wir müssen die Vernunft anknipsen, um uns gut genug zu überlegen, wie gefährlich das wäre.
Pazifistische Gedanken des Wissenschaftsphilosophen Olaf Müller.